Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Die Wogen sind so krank im Kopf. Die sind so bescheuert. Ich meine, wir sind Schauspieler. Wir spielen doch etwas, was wir nicht sind. Du kannst auch eine Beziehung, in meinem Fall zu einer Frau, ja auch kaum aufrechterhalten, wenn du dauernd unterwegs bist. Und der Rambo, der war gewesen im Vietnam-Dschungel. Und der Typ, voll am Schleichen. Fleisch.
Unser heutiger Gast setzt sich eine Pudelmütze auf oder zieht einen Kittel an und schon erwachen einige der unnormalsten Figuren der deutschen Comedy zum Leben. Heute gucken wir uns den Mann dahinter mal ein bisschen genauer an, Tom Gerhardt in der Hafenbar.
Grüß dich, Nicolette.
Wir hätten dich gerne mit dem ordentlichen Kölsch empfangen, aber Ramsdorfer war leider heute nicht mehr auf Lager. Wie das bei uns üblich ist und gelernt, fangen wir immer an mit den Dingen, die zu deinen Gunsten vorliegen und zu deinen Ungunsten. Und in deinem Fall fange ich mit den Ungunsten an. Sein größter Kinoerfolg beginnt mit einem Hundehaufen in Großaufnahme. Als Lokaljournalist bei der Kölnischen Rundschau wurde er mit 30 Pfennig pro Zeile bezahlt. Er fuhr mit der Solex, einer Art Mofa, zu Trompetenchören und Dackelzuchtvereinen und sammelte dabei offenbar reichlich Material für die berühmtesten Prolls deutscher Film- und Fernsehgeschichte. Die Figuren heißen Tommy, Heinz oder Dieter Krause. Männer, die sämtliche Regeln des guten Geschmacks zuverlässig missachten. Den Hausmeister erfand er ausgerechnet im Hobbyraum seiner Eltern. Andere basteln dort ein Vogelhaus. Außerdem gilt bei ihm offenbar alles für den Dackel, alles für den Club, aber wenig Mitgefühl für den Rest der Tierwelt. Denn während Bodo verehrt wurde, hatten andere Tiere in seinen Filmen erstaunlich geringe Lebenserwartungen. Und obwohl Tom Gerhardt seit Jahrzehnten vor tausenden Menschen auftritt, kommt er morgens immer noch nur schwer in die Gänge. Denn seine Primetime beginnt frühestens um 18 Uhr. Ein Mann, der das Leben selbst in die Hand genommen hat, allerdings nicht vor dem späten Nachmittag.
Ja, das hört sich alles so vertraut an.
Aber und ist dein Leben, ne?
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Nimm dir ein Glas voll Sonnenschein, denn Nicoletta lädt dich. Bist du schon da? In der Hafenbar. In der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßt sie Nicoletta Knust. Heute zu Gast Tom Gerhardt. In der
Hafenbar. Ja, stimmt auch irgendwie alles. Ja, schön durcheinander. Alles zeitlich. Es sind da Jahrzehnte zum Teil dazwischen.
Ja, eben.
Aber es passt. Ja, ich weiß noch, wie ich in der Rundschau Leverkusen für 30 Pfennig die Zeile geschrieben habe. Ich war vorher ein verbummelter Student, hatte kein BAföG mehr, kein Geld mehr. Ich habe nur so einen Tag gelebt. Und irgendwann musste ich ja von mir selbst leben. Und dann bin ich wirklich auf, während meine alten Klassenkameraden schon den Mittelklassewagen hatten, fuhr ich noch auf der Solex, also so das kleinste Mofa der damaligen Zeit, fuhr ich von Termin zu Termin und ich konnte so viel schreiben, wie ich wollte. Ich kam nie auf ein vernünftiges Geld, weil es einfach so wenig war.
Weil also, wenig los war oder
nein,
weil du so spät angefangen hast?
30 Pfennig die Zahl ist halt einfach jetzt nicht gerade ein königliches Gehalt.
Aber wolltest du Journalist werden? Weil wir sind ja hier auch in einem lokalen Medienunternehmen. Also
ja, ich war ja zeitweise ein bisschen Journalist. Ich habe ja danach noch, ich habe auch also Rundschau, Stadtanzeiger, ein paar Dinger. Und dann war ich beim Kölner Boulevardzeitung Express damals und habe dann die Kultur, nannte sich das. Das war aber hauptsächlich natürlich so Star, Popstars und sowas. Ne? Da war ich allerdings noch ziemlich fehl am Platz, weil ich kam so ganz verträumt, kam ich aus dem Studium Germanistik, Philosophie. Natürlich habe ich die Gastwirtschaften mehr studiert als das Studium. Das waren so die typischen Studien, die man angenommen hat, um lustige Studentenleben zu haben. Hat man dann auch. Aber was danach kommt, ist dann vielleicht nicht mehr so lustig wie bei den anderen, die richtig Gas gegeben haben.
Zu deinen Gunsten liegt vor. Er hat Menschen zu Helden gemacht, die denkbar ungeeignet dafür waren. Verlierer, Angeber, Spießer und solche, die schon mit einfachen Alltagssituationen zuverlässig überfordert sind. Tom Gerhardt beobachtet sehr genau, wo Menschen komisch werden und spielt seine Figuren mit einer Konsequenz, bei der selbst Tommys rausguckende Zunge zur großen Schauspielkunst wird. Seine Karriere begann vor ein- bis zweistelligen Zuschauerzahlen, meist Freunde. Seine Mutter hielt das nicht für einen richtigen Beruf. Doch er machte weiter, bis aus den wenigen Menschen plötzlich mal 1000 wurden, die für 25 Mark eine Karte gekauft haben. Mehrere Generationen können Dialoge aus Vollnormal und Ballermann 6 bis heute auswendig. Speziell im Ruhrgebiet trifft er damit auf ein Publikum, das seine Anti-Helden vermutlich deshalb so innig liebt, weil es einen ehrlichen Verlierer jederzeit einem langweiligen Gewinner vorzieht. Hinter all den Grimassen steckt ein studierter Germanist und Philosoph, Ehrenbürger von Köln-Kalk, wo du noch nie mal gewohnt hast. Und eben ein Mann, der uns seit fast 40 Jahren zum Lachen bringt und auch heute die Theater der Republik ausverkauft.
Ja, ja, hört sich auch schön an, obwohl mir da die Ungunsten auch gut gefallen haben.
Ja, die gehören dazu und die sind wahrscheinlich dazu. Auch nicht weniger komisch. Bei dem Dackelverein warst du tatsächlich mit, als du eine Geschichte geschrieben hast für die Leverkusener Rundschau.
Richtig, da war ich mal beim richtigen Dackelclub, beim richtigen Verein, die das amtlich durchgezogen haben. Die waren natürlich nicht so überdreht wie bei mir im Film. Und bei Voll Normal, dem ersten Kinofilm, da hatte der Dackelclub ja auch noch einen großen Auftritt. Und da erinnern sich die Leute auch immer wieder gern dran. Ich habe am Anfang, bin ich dadurch bekannt geworden, dass ich sehr krasse Figuren gespielt habe. Das Krasseste war ja der Tommy hier. Wir haben ja nochmal, also das Zeichen ist ja die Pudelmütze, ne? Er hatte noch eine größere normalerweise, die hing da immer so im Kopf und der war der richtige Person. Also Tommy, der ja dann so, ne, den größeres Teil dann, ne, aber der ist so, also mal, hast gesehen, Rambo, alles kaputt, ist super, er muss gucken, den Film, ne. So kam der ja daher und in diesen Zeiten, der hat ja einen Film ganz drastisch, hat er den erzählt. Der hat dann erzählt, wie Rambo am Schleichen war, alles voll am Killen, fand das alles total super. Der war so 1:1 von so einem richtigen Straßenproll, sage ich mal. Der war ja nicht bösartig. Das war ja eher so im Kopf der Tommy, der war immer wie ein Vorpubertärer, der die schlimmsten Sachen erzählt und du spürst, dass er das gar nicht so meint, dass er einfach nur so vor sich her labert.
Der kam aber nach Dieter Krause, oder? Also zuerst war Dieter Krause, ist das richtig?
Dieter Krause kam zuerst, aber nur im Kabarett und live. Tommy, die Figur, diese krasse Figur, die hat mich bekannt gemacht. Und dann ist nachher Krause erstmal im Schatten von Tommy, aber dann mehr und mehr gewachsen. Er ist nur eine etwas diffizilere Figur. Der Tommy, der war so, boah, gib ihm, ne? Die Leute da haben damals gesagt, das gab's gar nicht auf der Bühne. Ey, was ist das denn für ein Freak? Das gibt's doch nicht.
Deswegen hast du auch eher vor Freunden angefangen, bis dir jemand mal in einem Theater auch die Bühne gegeben hat und dir da vertraut hat und gesagt, okay, da nehmen wir echt Eintritt für?
Also ich war ja erstmal, habe ich nur live gespielt in kleinen Theatern, zum Beispiel Ateliertheater in Köln oder das gute Luna-Theater, so ganz kleine Theater. Und dann Jürgen von der Lippe ist mal gekommen, hat sich die Show angesehen, weil ich habe damals auch mal für ihn gearbeitet, hinter der Kamera.
Als Schreiber oder was hast du
gesagt? Nee, da war ich früher noch Rechercheur, habe Sachen vorbereitet. Ich habe bei so 2-3 Sketchen zwar auch mal mitgespielt, aber ich habe eben diese Hintergrundarbeit gemacht. Eigentlich auch so ein bisschen locker journalistisch. Und Jürgen, treu und hilfsbereit wie immer, kam hin und hat sich wirklich dann auf einen dieser Holzstühle gesetzt. Die meisten würden sich ja nur so ein Video kommen lassen. Und hat sich das angezogen, sah diese völlig schräge Figur, der damals noch so völlig außerhalb jeglicher Wahrnehmung war von den Leuten, dass so einer auf die Bühnenbretter steigt. Der hat ja von diesem Rambo-Action-Film, die sind ja bis heute bekannt, ne? Da hat er eine Nacherzählung gemacht, in voller Begeisterung, ne? So, und der Rambo, der war gewesen im Vietnam-Dschungel, und der Typ, voll am Schleichen, Schleich, und dann kommen die an, ne? Die, wie heißt die nochmal, Vietnam-Dschungel, genau, die Chinesen, ne? Und der Rambo, packt der Typ die Armbrust aus, ne? Krawong, voll durch die Möhre durch, ne? Der guckt da blöd, ne? War ja normal, der war ja voll ein Auge am Auslaufen, ne? Das war Tommy.
Wie und schnell du auch in die Rolle kommst, ist ja auch ein bisschen unheimlich, ne?
Naja, nach ein paar Jahrzehnten sollte ich das drauf machen. Ja. Aber das meinte, wie oft ich das schon erzählt habe früher in meinem ersten Programm. Das erste Programm, Dacke mit Sekt, wo diese Figur auch auftrat, hat fast 700 Aufführungen gehabt, nur dieses Stück. Da bin ich, die Leute wollten es immer weitersehen.
In ganz Deutschland schon, oder war das eine kölsche Nummer?
Das ging los. Also es wurde einmal ausgestrahlt bei So ist es. Vorher war ich ja nur in so kleinen Kunstbühnen, ne? Und dann wurde es ausgestrahlt und die Leute, ich habe das ja gar nicht, ich habe das so rausgehauen, ne? Ich habe zwar den Sketch zusammen mit meinem Bühnenregisseur Joachim Lang, der aus dem Ruhrpott ursprünglich kam. Mhm. Das war dann rein Ruhrmischung, ne? Habe ich das so entworfen. Der hatte gesagt, die Figur musst du bringen. Und ich hatte noch so, ich weiß nicht, die ist ein bisschen hart. Doch, die musst du bringen. Und dann hat er auch noch so dieses Ruhrpott-Ding da reingebracht. Und dann haben wir den Sketch rausgehauen und da gab es gar keine Prolls oder solche Typen auf den Bühnenbrettern. Das war der erste und da hat sich ja danach auch so ein ganz großer Kult entwickelt und auch andere haben es auch in die Richtung gemacht.
Aber konntest du quasi machen, was du wolltest oder sind da auch Leute aufgestanden und haben demonstrativ gezeigt, also sowas gucke ich mir nie an, ich will mein Geld zurück. Gab es sowas damals? Oder war das ein Selbstläufer?
Ja, man muss ja sehen, ich hatte ja am Anfang nur gespielt vor vielleicht 40, 50 Leuten. Dann kam das im Fernsehen und das war so eine Aha-Wirkung. Das war für die Leute so was Neues. Die einen haben sich am Sofa gekringelt vor Lachen, sind fast runtergefallen. Die anderen fanden es empörend. Aber es kamen natürlich normalerweise nur die, die sich gekringelt hatten auf dem Sofa vor Lachen. Weil die anderen hätten gesagt, da gehe ich doch nicht rein.
War das denn dann nur automatisch, dass auch ein Film, ein Kinofilm entsteht? Oder hat dich dazu jemand überredet? Wie ist das dazu gekommen?
Also, es kam so, wie es normalerweise kommt. Ich habe mich mehr und mehr ausbreiten können in Deutschland mit dem Ding. Die erste Sendung war eine Signalwirkung. Und das ging Stück für Stück dann raus. Nachher konnte ich spielen von Kiel bis nach Garmisch-Partenkirchen, wo ich wollte. Und da gab es ja noch keinen Netz, so wie heute, dass das bekannt gemacht hat. Die brauchten noch nicht mal Plakate zu kleben. Das hat sich rumgesprochen, weil die Leute das so irre fanden, so verrückt fanden. Auch die Figur, sind sie voll drauf abgefahren. Nicht, weil ich jetzt so ein riesen toller Künstler gewesen wäre, der das richtig genau so vorbereitet hatte, sondern das habe ich abgeguckt, zweien aus der Straßenbahn, ne? Und dann habe ich das auf die Bühne gehauen, da hat mein Regisseur gesagt, hey, da müssen wir weiter dran basteln, das ist geil.
Und nach dem Film bist du getourt? Das kam danach oder war das schon vorher? Also diese 5 Jahre, nein, von denen du oft sprichst, wo du eigentlich durchgehend nur unterwegs und gar nicht zu Hause warst.
Genau das war das. Ich bin nur der Nachfrage gefolgt, wir konnten hingehen, wo wir wollten. Es war alles knüppelvoll und die Leute, das war so eine Rock'n'Roll-Stimmung. Das war nicht jetzt, ich gehe in Bühnen und schaue mir in Comedy-Programm und das war richtig, wow, ne?
Die Theater ja auch ungewohnt wahrscheinlich, ne? Wenn einer plötzlich kommt.
Ich hatte ursprünglich so eine Kleinkunstbühne, ich glaube in Siegen hatte ich die gebucht oder die haben mich gebucht. Ich hatte erwartet so bürgerliche Kabarettgucker, freundliche Leute, aber kultiviert und alles, ne? In so einem kleinen Saal. Ich hatte den Termin ja noch. Und dann kam Tommy, die Figur Tommy, bei Jürgen von der Lippe raus. Also ein paar Wochen später, ich ging nach Siegen, dann sagte er mir, ja, wir müssen umziehen. Also wir sind umgezogen, weil die Leute haben nicht reingepasst. Und wie ich rauskomme, und dann sehe ich die Bühne, sehe ich plötzlich, da waren über 1000 Leute auf einen Schlag. Das war ja der Anfang, ne? Und die waren sogar da waren so eine Art Burgmauer um das Gelände und das war dann Open Air. Die waren sogar auf die Burgmauern geklettert und wie Tommy rauskam, Tommy mit der Pudelmütze, der solche harten Geschichten erzählte, aber mit seiner Kindlichkeit, da haben die Feuerzeuge angemacht. So wie beim romantischen Song. Ich dachte, what? Was ist hier überhaupt los? Ne?
Hat deine Mutter das mit, hast du sie angerufen? Wie hat die denn davon mitbekommen, dass das jetzt wirklich was ist, womit man Geld verdienen kann?
Was du meinst, worauf dich eben bezogen hast, das war meine Großmutter, die das nicht verstehen konnte alles. Meine Mutter und mein Vater, mein Vater war ja Künstler, Pianist und der hatte schon immer mal gemacht, oh, vielleicht könntest du auch, interessierst dich für Schauspielerei. Ich habe immer gedacht, entweder Musik oder Schauspielerei. Vielleicht machst du ja Schauspielerei und so kam es nachher tatsächlich.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Meine Großmutter, die war aus Westfalen, Bottrop. Die kam noch aus einem richtigen, vom Hof, die älteste von 9 Kindern. Und die konnte gerne, die war nie bei mir im Programm, das wäre auch nicht empfehlenswert für sie gewesen. War eine echt liebe Frau, tüchtig. Die hatte die zwei Weltkriege miterlebt, die ganze Härte des Lebens. Die konnte eigentlich gar nicht verstehen, dass überhaupt jemand Geld dafür bezahlt, dass er irgendwo lachen würde. Also die Oma, die kam mal zu mir, schöne Geschichte, sagte, Jung, ich habe gehört, du machst jetzt Theater, ne? Und ich sag, ja, Oma, das stimmt. Und du machst das oft, ne? Sag ich, ja. So, und da kommen die Leute und die gucken sich das an. Dann sag ich, ja, ja. Und sagte, und die bezahlen auch dafür. Sag ich, ja. Tatsächlich, ne? Ja, was müssen die dann bezahlen? Und damals, das ist ja schon Jahrzehnte her, damals war das dann irgendwo so 25 Mark.
Was schon sehr viel Mark, ist
oder 30
Comedy.
Mark. Ja. War damals schon ein ganz guter Preis. Ja. 30 Mark. Das stimmt doch nicht. Ne? Die zahlen 30 Mark. Die hat dann gesehen vor sich eine riesige Reihe von Leibbroten.
Umgerechnet.
Die man dafür hätte kaufen können in der Kaiserzeit noch damals. Und die hat doch Kaiser Wilhelm, ja gut, da war so ein kleines Kind, aber Kaiser Wilhelm gab es doch, als sie geboren wurde. Ne?
Das heißt, mit dem Programm, das du gemacht hast, deine Eltern wussten schon, was du da bietest?
Ja, meine Eltern waren ja auch bei mir im Programm.
Haben die sich geschämt?
Nein, die sind sehr, sehr tolerant gewesen und mein Vater war auch ein sehr humorvoller Mensch. Ich meine, als Pianist ist er ja auch künstlerisch tätig gewesen, hat, ich weiß nicht, was alles gesehen. Also die haben sich davon jetzt nicht schocken lassen. Ne? Vor allen Dingen, die kennen mich ja natürlich so, wie ich bin.
Aber bist du als Kind so ein Rowdy und Rebell gewesen, so ein Clown? Oder?
Nee, ich war eher was verschüchtert und zurückhaltend. Ich hatte zwar immer einen Hang dazu, sagen wir mal, die Bad Boys aus der Klasse mir auszusuchen, um mit denen Schabernack zu treiben. Da war ich dann erstmal immer eher so der Mitläufer. Ne?
Aber hast wahrscheinlich eine Menge mitgekriegt, was dich geprägt hat, rundherum. Weil ich meine, man muss ja erstmal auf solche Typen kommen. Wie kommt man auf so einen Heinz, so einen ekligen, also das ist ja wirklich...
Ja, der Heinz, zum, ja, wie ja, kommt? Heinz ich ist ja eine Ekelfigur, die ja. ist jetzt ja nicht... Der Tommy ist der Tommy, dann der Dieter, der ja auch in den Filmen der Vater von ihm wurde. Ja, der ist ja eher so der Megaspießer aus der alten Zeit. Und Tommy ist also ein anarchischer Proll gewesen. Und Heinz war, wir haben uns mal überlegt, wir müssen so ein Gegenteil machen, nicht dieses radikal nach vorne, was so die Mentalität ist von Tommy, sondern jemand, der vielleicht so total verklemmt ist. Und dann kam irgendwann dieser Heinz raus. Den kann ich jetzt wirklich leider nicht
nachmachen. Nein, nein, lieber auch nicht.
Da
müsste
ich das Gebiss haben. Und, aber auch heute, ich bin ja nach wie vor immer noch unterwegs, obwohl ich ein alter Sack bin.
Aber du spielst als Solo, ne? Und spielst Solo, einfach alle Rollen hintereinander selber?
Ich habe ja verschiedene Programme. Also das, womit ich wirklich jetzt unterwegs bin, das ist einmal das Solo-Programm, wo ich durch verschiedene Rollen schlüpfe. Volle Packung heißt es. Und es ist auch ziemlich die volle Packung. Es ist ziemlich derb. Und ich sag mal, wenn du Vogue bist und hohe Achtsamkeitsgebote hast, dann gehst du bisher erst gar nicht rein. Weil das ist genau das, was da verarscht wird.
Ich habe es erlebt, du hast dreimal bei uns im Theater Olfgetal gespielt.
Ja, das war
aber
schön.
Es waren alles, das war auch ruckzuck ausverkauft und es kamen hauptsächlich Fans, die genau das erwartet und dann auch zufriedengestellt worden sind. Nur eine hat mir angedroht, sie würde dafür sorgen, das Theater wird geschlossen, weil deine Zugabe, also wenn man hingeht, auf jeden Fall bis zum Ende bleiben, nicht vorher gehen, damit man vom Parkplatz kommt, sondern die letzte Nummer hat die, glaube ich, einfach mitgenommen. Aber die anderen waren darauf eingestellt, ne, und haben sich auch gefreut, genau das zu sehen.
Ja, logisch. Also jetzt im Augenblick, also ich habe ja dieses Solo-Programm, damit toure ich jetzt auch wieder, zum Beispiel komme ich damit ins Spiegelzelt nach Dortmund am 22. September. Und da freue ich mich drauf, in Fortsetzung von dem Termin.
Diese ganzen Rollen, das ist ja unheimlich anstrengend, unheimlich viel Kostüm. Ich habe dich da nachher ja auch im Theater vorher erlebt, du wirktest kaum erschöpft. Wie geht's einem nach fast, also mit Pause und allem vorher so 3 Stunden im Scheinwerferlicht? Wirklich, ist das eine Maske, die du noch auflässt, weil du noch Autogramme gibst? Oder was geht wirklich in einem vor, wenn man dann von der Bühne geht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich bin eigentlich sehr fit, dafür, dass ich ja schon weit über die 40 geschritten bin. Oder knapp. Und ich stecke das gut weg, weil ich habe das mein Leben lang gemacht. Das ist so ähnlich wie beim Sportler. Ich meine, das ist ja schon, das gerade das Soloprogramm, volle Packung, das ist wirklich sportlich. Du musst hinter die Bühne. Dann kommt zurzeit zumindest meine Nadja kommt raus und macht ein Zwischenspiel, währenddessen ich mich so hastig, wie es geht, eben da hinten in ein anderes Kostüm schmeiße. Und dann komme ich wieder raus, bin eine ganz andere Figur, wie ein Chamäleon. Und es ist ziemlich unverschämt. Und wie gesagt, es ist das Gegenteil von der woken, braven und moralinsauren Nummer, die zurzeit ja überall noch gang und gäbe ist, aber Gott sei Dank schon was abnimmt. Das stecke ich aber weg. Ich bin 2 Stunden nach der Vorführung meistens platt, aber dann komme ich wieder. Also ich komme wieder wie so Kids, die nicht schlafen gehen können, so bin ich immer noch, die einfach nicht ins Bett wollen. So bin ich immer. Penne ich dann irgendwo ein wie so ein Köter, entweder am Sofa oder da, wo ich gerade gesessen habe oder beim Lesen. Wach.
Das ist schon immer so?
Das hat mich schon verfolgt. Ja, das war schon immer so. Also dieses wirklich, ich gehe jetzt ins Bett, es ist meine Zeit, es ist 11 Uhr, ich schlafe jetzt. Das funktioniert bei mir nicht. Schon allein deswegen, so eine Show, du musst ja richtig Gas geben. Also meine Figuren sind ja alle sehr energetisch. Ne? Die gehen auf die Leute so drauf. Ne? Und diese Energie muss ich auch immer wieder abgeben. Abbauen.
Ja, man und würde dann, ja meinen, du bist erschöpft danach.
Nee, und dann bist du nachher noch, du bist zwar erschöpft auf der anderen Seite, aber es dreht sich alles noch. Du bist ja noch auf Adrenalin. Und die Leute geben ja meistens auch viel Reaktion zurück. Da kann ich nicht da direkt danach mir ins Bett legen und pennen.
Vielleicht lebst du einfach in einer falschen Zeitzone.
Und das andere Programm, das Ensemble-Programm, wo sich alles dreht um Dieter Krause und seine Familie. Also ich habe jetzt ja bestimmt schon über 500 Mal das Stück gespielt, Hausmeister Krause, du lebst nur 2-mal. Und da kommen nochmal die Schauspieler und wir spielen wirklich ein Hausmeister Krause Drama zu 5 Leuten, spielen wir den Leuten vor. Da sehen Sie jetzt nicht ein 23-Minuten-Programm im Fernsehen, da sehen Sie eine 100 Minuten füllende, verrückte Geschichte von den Krauses.
War das nicht sogar der Original Herbert? Oder?
Der Original Herbert ist leider von uns gegangen, schon vor 2 Jahren.
Dann habe ich den aber noch gesehen, Rediger. Kann das sein? Oder war der auch da nicht in Düsseldorf als die Premiere, in der ersten Auflage?
Nein, du hast schon den zweiten
gesehen. Aber der war gut.
Ja, der Stefan Bieker hat das sehr gut auch gespielt. Da ist gar keine Frage, der ist begnadet auch. Und
das sind ja bestimmt 5, 6 Leute, glaube ich, die auf der Bühne. Also die Carmen ist dabei, die Frau Krause ist dabei, der Dackel-Präsident. Alle.
Aber nicht alle Originals wie beim Fernsehen. Nein. Die Irene Schwarz, sehr wohl, die Lisbeth. Und die anderen Schauspieler haben diese Rollen sich angeeignet und sie haben ja auch so schön diese Rollen gegeben, dass keiner sich jemals darüber beschwert hat.
Also konnten die dich zufriedenstellen auch? Weil du suchst ja immer deinen Cast selber auch aus. Ne? Ich glaube, bei den Kinofilmen und so, da warst du ja schon...
Beteiligt zumindest, ja. Doch, also ich meine, man merkt das einfach. Kann jemand die Rolle bringen? Die Leute... Also du kannst dir vorstellen, die sind ja schon fast wie Comicsfiguren bei uns. Diese Familie Krause, die hat schon was Comichaftes. Sie werden ja auch nach wie vor, jeden Tag kannst du Krauses im Fernsehen sehen. Sei es bei Sport1, sei es bei Pluto oder beziehungsweise
und bei TikTok,
Join,
die Leute, die das multiplizieren, TikTok, wo du nichts von hast, aber der
bei
Hype
TikTok
geht weiter.
Und dann auch noch bei YouTube. Und auf Insta sehe ich es auch manchmal. Ne?
Wenn man bei den TikTok-Shorts nachschaut und nach Hausmeister Krause sucht, sind die meisten Dinge oder die ganz oben landen, aber leider die vielleicht jetzt auch ein bisschen falsch dargestellt werden oder anders dargestellt werden. Da geht es dann um die Tochter, die den Mustafa trifft und der Dieter Krause, der sagt, wenn ich Mustafa schon höre, da habe ich gar keine Böcke drauf und der isst kein Schnitzel und so. Das wird dann so kurz aus dem Zusammenhang gezeigt.
Ja.
Was macht das mit dir?
Ja, aber ich meine, das ist Comedy, mein Gott. Ne? Heutzutage ist ja alles so, oh mein Gott, wir dürfen das nicht sagen, das, ich werde verrückt bei diesem Scheiß. Das ist so heuchlerisch und das ist so verblödet. Ich meine, es ist doch vollkommen klar, das sind Komödienfiguren. dass die auch manchmal spießig denken oder dass sie einen kleinen, einen kleinen Horizont haben. Das gehört doch halt dazu. Außerdem, mein Gott, ich habe ja auch zum Beispiel Tommy und Mario gespielt. Da wurde der Mario, eigentlich Italiener, wurde er vom Türkischen gespielt. Weil ja. Der Türkische hat es am besten gebracht beim Casting. Hier, unser Hilmi Sürcer, ne, hat es begnadet gespielt. Wahrscheinlich, weil ein echter Italiener gar nicht so richtig verstehen kann, was wir so schön finden an einem italienischen Akzent, weil er das automatisch spricht. Und der Hilmi hat das herrlich gegeben. Und was haben uns die Türkischen dafür geliebt, dass sie das gemacht hat? Ne? Was glaubst du, wie viele Türken auf der Straße, die haben mich umarmt, ne? Ja, do und da, und ich finde das so geil, dass das ein Türkischer gemacht
also
hat.
Also du würdest, ne, auch heute noch einen Türken einen Italiener spielen lassen? Wenn das ja, im Casting besser macht.
Was, ich meine, wir sind doch Schauspieler. Wir müssen doch jetzt nicht... Ach Gott, das ist so behämmert, diese Diskussion. Die Wogen sind so krank im Kopf. Die sind so bescheuert. Ich meine, wir sind Schauspieler. Wir spielen doch etwas, was wir nicht sind. Wir spielen doch immer irgendeine Rolle, die anders ist als das, was wir sind. Wie kann man nur so kleingeistig, kleinkariert und bescheuert sein, zu meinen, dass nur ein Türke an Türken, ein Italiener oder ein Deutscher an Deutschen spielen kann. Das ist doch lächerlich.
Ja, Mario ist ja auch eine super Rolle. Hast du mit ihm, mit dem Darsteller noch zu tun?
Ab und zu haben wir uns noch mal irgendwo mal angerufen oder die schon mal gequatscht. Ich freue mich, wenn ich ihn spreche. Ich habe mich immer gut mit ihm verstanden. Er ist ein sehr guter Schauspieler auch.
Wenn man 5-mal die Woche spielt, was du heute vielleicht auch manchmal noch machst, je nach Tourplan, aber in den 5 Jahren, wo man vielleicht wach wird und gar nicht weiß, wo man gerade schläft, und du sagst, ich bin danach, muss ich meine Energie loswerden, und du bist ja nicht immer in großen Städten, sondern da sind ja vielleicht auch kleinere Orte dabei, wo man dann vielleicht nach so einer Veranstaltung im Hotel sehr einsam ist. Und kommt da nicht irgendwann der Moment, wo man sagt, wenn ich so weitermache, ich werde verrückt hier? Oder ich,
das war bei
was
den ersten,
war damals los?
Bei den ersten 5 Jahren, die ich nur auf Tour war, ich habe mich ja dumm und dusselig gespielt. Ich habe ja 250 bis 300 Veranstaltungen im Jahr gespielt in den ersten 5 Jahren. Von einer Halle in die andere. Da habe ich begriffen, warum manche, sogar Superstars, dass sie nachher wirklich durchdrehen. Weil die einfach so von der Realität entkoppelt werden, weil die so weg sind von dem normalen Geschehen, was der normale Mensch auch hat, dass sie nachher nur noch in der Welt leben von Show, also völlige Energie, völlige Reaktionen, Adrenalin total, danach bombs, ist es plötzlich still, du hängst in irgendeinem Hotel irgendwo.
Ja, aber was ist dein, hast du da irgendein Mittel, wie kommt man da durch? Oder kennst du den Moment, dass du selber dachtest, jetzt driftet es ab oder es ist gefährlich, so zu
arbeiten? Ja, gefährlich. Also bei uns war es schon so, ich habe das gemerkt, dass ich nachher, weißt du, siehst deine alten Freunde ja kaum noch. Du kannst auch eine Beziehung, in meinem Fall zu einer Frau, ja auch kaum aufrechterhalten, wenn du dauernd unterwegs bist. Und das Ganze wurde, das war bei mir auch immer, wie ich rauskam, das war eben nicht dieses etwas Gesetzte, wenn zum Beispiel ein Hans-Dieter Hüsch damals oder ein Dieter Hildebrand auf die Bühne gegangen sind oder auch vielleicht auch Humoristen, dies und jenes, sondern das war schon verschärft. Die Leute kamen. Diese Proll-Familie, die war so zum Kult geworden, die Leute waren schon total aufgedreht bei den Veranstaltungen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Die waren so gierig danach, weil sie sagen, gib's mir. Das war komplett neu für die Leute, die sind durchgeknallt. Und diese Energie, die da war, ne? Diese fiebrige Energie und fast schon manchmal hysterisch, die hat einen natürlich auch angesteckt. Und das war dann so wie ein Feuer für 2-2,5 Stunden. So wie beim richtigen Rock'n'Roll-Konzert. Und danach alles still. Dann habe ich dann auf dem Hotel manchmal noch eine El Bandi-Folge gesehen. Da hatte ich immer Freude dran. Die fand ich immer genial. Und ab und zu habe ich mir auch die Kelle gegeben, keine Ahnung. Insgesamt, aber dieses Hin und Her, du weißt gar nicht mehr, wo du bist, du weißt nicht mehr, in welcher Stadt du aufwachst, wo bin ich, was ist überhaupt los? Und der Ansturm der Leute auch auf dich, ich weiß noch, wie ich mal, ich glaube, es war Lübeck, in Norddeutschland gespielt habe. Da haben mich auf der Straße erkannt. Die haben mich hochgehoben und haben mich in irgendeine Kneipe, wo es so, so wie heißt denn diese Dinge, wo du 10 Biere drauf abstellen kannst, diese Bretter.
Ein Meter.
Zum Biermeter nur gab, ne? Die haben mich da hingetan, die waren super drauf, ich konnte gar nicht Nein sagen, ne? Und die waren, die haben so gejohlt, die haben mich echt so da reingetragen und dann baff, 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 ne? Das war für die Leute halt so befreiend von Konventionen, diese Figuren. Die waren so verrückt und auch polarisierend natürlich sehr. Das heißt, das wurde Kult, richtiger Kult. Ich behaupte, das war jetzt keine mega geprobte, ich weiß nicht was für Sache, weil ich so ein toller Künstler bin, sondern ich habe es rausgehauen, dann ist es passiert, ich hatte den Schwarzen getroffen und dann haben wir reagiert, wir haben aber sind schon am Ball geblieben. Wir wollten es dann auch wissen. Wir haben ein Programm weiter ausgearbeitet und. Wir haben eine ganze Familie geschaffen.
Hast du dich denn zurückgezogen, weil du wirst ja wahrscheinlich von jedem erkannt worden sein. Du bist bei Wetten, dass aufgetreten in den, was war das, 94 oder so?
Ja, du musst sagen,
weil das du war kannst ja schon, nicht mehr in Rewe gehen, oder? Also wahrscheinlich wird das doch zu der Zeit so gewesen sein.
Wetten, dass, da muss ich direkt dran denken, wo wir eben über die, wo ich eben über die verrückten Wogen gesprochen habe, dass sie sich jetzt nicht entblöden, auch den armen Thomas Gottschalk, der gerade eine Krebserkrankung besiegt hat, mehr oder minder oder das versucht hat, jetzt noch einen Dreck ziehen, weil er irgendwann mal eine Frau in die Schulter gefasst hat oder irgendwas. Es ist so lächerlich. Es ist so eine heuchlerische Zeit, in der wir leben. Die Heuchelei, das ist, glaube ich, das Merkmal, was ganz besonders hervorsticht, an das ich mich am ehesten erinnern werde, wenn ich an diese Jahre denke. Nachdem die 90er Jahre, auch die 2000er zum Teil noch sehr, sehr frei waren, es ist so verklemmt und so marilinsauer und so lächerlich und so beschissen, was die Leute raushauen. Aber gut, anderes Thema.
In der jetzigen Zeit, sagst du?
Ja, in der jetzigen Zeit, wo sie sich nicht entblöden. Also über sowas herzuziehen, 30 Jahre vor unserer Zeit, finde ich es jetzt ganz schlimm. Och, wie habe ich mich gefühlt, als damals so. Natürlich wollten sie alles da sitzen, ne? Aber dann 30 Jahre später entdecken sie, ich glaube, ich habe mich irgendwie ganz seltsam gefühlt, als dann eher so und so. What? Thomas Gottschalk, wie bescheuert muss man sein, darüber noch herzuziehen nach 30 Jahren, der arme Kerl. Ich meine, aber über die Schrecknisse unserer Zeit, die jetzt passieren, und wo das waren ja zum Teil auch noch Frauenthemen, was jetzt mit Frauen geschieht, im Iran zum Beispiel, also das kann man ja gar nicht mal aussprechen. Ne? Es reicht ja nicht, dass sie da jemand, aufhängen am Baukran.
Ja, ich glaube, wird jetzt ja nicht jeder damit in Zusammenhang bringen. Aber hast du die Zeiten anders erlebt oder hat sich mal eine Frau hast du sowas mal beobachtet? Hat sich mal eine Frau an dich gewandt und gesagt, ich bin ja in der Produktion nicht einverstanden, weil die Kerle behandeln uns hier nicht entsprechend oder so? Oder hat es das bei euren Produktionen nicht gegeben oder hat man es in Kauf genommen?
Das verstehe ich nicht, was hätte das mit meiner Produktion zu tun?
Nein, ich meine, du hast ja auch mit vielen Frauen da zusammengearbeitet und wenn du sagst, in der Zeit, das war freier, war deiner Meinung nach, hat das den Frauen nicht so viel ausgemacht oder war für die damals okay? Und jetzt sind es andere Frauen, ja, die sich das angucken in Zusammenschnitten und sagen, fände ich nie in Ordnung, wenn er das mit mir gemacht hätte, dann würdest du was setzen?
Ach Gott, Thomas Gottschalk, ich meine, wer kann sich denn über den aufregen? Das ist doch völlig bescheuert. Da gab es doch andere, die vielleicht viel, was weiß ich, die wirklich aufdringlich gewesen wären. Ne? Und bitteschön, dann seid aber auch, wenn ihr doch so starke Frauen seid und jetzt euch da so hervortun könnt, dann seid doch bitte, warum wart ihr nicht damals stark und habt gesagt, hallo, ich finde das jetzt nicht so angemessen. War das zu viel verlangt? Oder jetzt,
ja,
weil im Nachhinein dann 30 Jahre danach, oh mein Gott. Was ist das für eine verklemmte Scheiße? Und vor allen Dingen für eine riesige Heuchelei. In Zeiten, wo, wir wissen ja, was in Afghanistan mit den Frauen passiert. Die werden über die Straße gepeitscht, wenn sie mal wegen irgendwo was gemacht haben. Im Iran, wenn du gesungen hast, dann kriegst du 120 Peitschenhiebe auch. Du wirst noch zum Tode verurteilt und wirst davor, passiert ja noch Schlimmeres, will ich gar nicht ausdrücken hier. In diesen Zeiten, wo ich sage, das gehört auf die Schlagseite von diesen ganzen Magazinen und Gazetten, die dann sich hervortun, indem sie jetzt meinen, die hätten irgendwas entdeckt von 20 Jahren vor uns. Baller, baller, das ist gehirnkrank einfach. Aber gut,
Ja, ich merke, du hast da eine starke Meinung. Wir beide werden da wahrscheinlich auch keine Lösung für finden. Ich denke mal, es bei allem Unheil in der Welt darf man nicht, es relativiert nicht, wie eine Frau sich gefühlt hat in der Situation. Aha, da können wir beide jetzt nicht nachempfinden.
Nein,
ne?
Ich war ja auch nicht dabei. So, also bei Gottschalk gesessen zu haben und dann tausend Tode gelitten zu haben, das ist sowas von lächerlich.
Also du
so
kannst
aus
eigener Erfahrung sagen, du bist bei Gottschalk gewesen und am nächsten Tag kannte dich wirklich jeder. Ne? Also das, dann war es doch wahrscheinlich wirklich, ganz Deutschland hat Tom Gerhardt gekannt.
Also das kam 5 Jahre, nachdem ich wie ein Irrer getourt bin durch Deutschland. Ich war wirklich schon ziemlich abgedriftet, das muss ich sagen. Und dann kamen die Kinofilme, das war ja vor den Kinofilmen, da kam Voll Normal, dann kam Ballermann 6, der ja nach wie vor, da sprechen wir immer noch und noch junge Leute drauf an und können den zum Teil besser zitieren als ich. Dann kam Siegfried, was natürlich jetzt eine andere Nummer war. Und dann hatten wir ja noch mal die Superbullen. So ging es immer weiter. Und irgendwie, ich habe gedacht ja immer, hey, irgendwann haben die Leute sich satt gesehen. Aber Krause ist irgendwie besonders unsterblich. Die kommen immer wieder zu mir, ja, wann kommt denn noch mal Krause hier und Krause da? Na, wann spielt er denn noch mal? Oder auch im Theater, kann ich das mal sehen? Die wollen auch genau das. Und jetzt weiß ich, also bis zu meinem Ableben wird dieser Krause mich nicht verlassen.
Hast du den ein bisschen entschärft oder ist der so, kannst du den einfach weiterspielen wie von damals?
Ich spiele prinzipiell, also für alle Zuschauer, die jetzt den unverstellten Ton der alten Zeit lieben, ihr seid richtig bei mir. Ja, ich spreche noch Sachen aus, das stand so schön in der Bonner Kritik. Manchmal glaubt man nicht, dass man richtig gehört hat. Hat er das gesagt oder nicht? Ja, er hat es gesagt. Und es war aber eine gute Kritik. Und so halte ich das auch. Ich schere mich einen Dreck darum, was jetzt diese moralinsauren Heuchler alle uns vorschreiben wollen. Ich denke überhaupt gar nicht daran. Erst recht, sage ich. Bis jetzt allerdings sind auch wenig Reaktionen gekommen, weil sie wahrscheinlich sagen, ah ja, der Gerhard, ja gut, was willst du, den kannst du ja eh nicht
lass
mehr ändern.
Spielen.
Oder
Der Krause ist ja auch so als Familienoberhaupt, als Vaterfigur eigentlich eine ziemliche Enttäuschung für die Familie und die Kinder.
Das kann man so sagen.
Ne? Das hat aber nichts mit dem Eindruck zu tun, den du von deinem Vater hattest, würde ich jetzt sagen, nachdem was du
kurz
angerissen hast.
Oh mein Gott, mein Vater war ein Engel. Mein Vater war ein Künstler, ein Pianist, war extrem liebenswert. Es hat nie böse Töne gegeben zu Hause.
Ihr wart 3 Kinder?
3 Kinder. Und der war auch, alle haben ihn geliebt, ne, weil er war schon zu gut für diese Welt. Nur so 2-3 Mal hat er dann wirklich gesagt, hat er sich mir gepackt, ne, weil ich dann wirklich nur noch Unsinn machte und dachte, wir müssen, deine Mutter und ich, wir müssen wirklich auch arbeiten für unser Geld und du machst nur noch Dolce Vita, das geht so nicht. Ne? Und hat mich da mal, aber das war immer noch total sanftmütig trotzdem. Nicht mehr Klavier spielen wollte in der Pubertät. Ne? Und er war ja nun mal, ich hatte es, ich Idiot, hab's gar nicht so ausgenutzt. Meine Geschwister schon, sind beide Berufsmusiker geworden.
Da wollte ich gerade fragen, ob euch die Musik beigebracht hat oder beibringen wollte.
Ich hab's nachher so bedauert, dass ich nicht Klavier weitergemacht habe. Einfach, ne, Rebellentum. Und alle haben gespielt und darum wollte ich es gerade nicht, ne, und schade.
Also das hättest du im Nachhinein wahrscheinlich dann anders.
Wie so vieles und so wie viele Leute das auch gerne im Nachhinein nochmal ändern würden. Aber
wie lange hat er deine Karriere dann verfolgt? Also hat er, ist trotzdem dabei gewesen, hat dir da Feedback gegeben? War er einer deiner Kritiker? War er jemand, dem du
mein Vater.
Ja, auch Rollen gezeigt hast? Wie findest du die? Findest du die lustig? Soll ich die machen?
Er war in den Programmen immer dabei, hat sich das angeschaut und er hat das jetzt nicht genau besprochen mit mir, aber er hat immer nur positiv reagiert. Ne? Und zu meinem größten Erstaunen, mein Vater Engelchen, der nie böse Worte, der ja auch nebenher, damit er ein festes Einkommen hatte, neben seinen pianistischen Umtrieben, hat er ja auch noch in der Kirche Orgel auch gespielt. Und er war bei mir im Programm und hat ausgerechnet, hat der Türsteher Hansi jetzt so einen mega aggressiven, hast du ja auch gesehen im Theater, mega, mega aggressiven Freak, den fand er am lustigsten von allen. Da habe ich gesagt, wow, was, mein Vater, ne? Das aber das ist so ein ultra aggressiver, ne? Und seien wie ihm sei, er hat der Sache positiv gegenübergestanden, genau wie meiner Mutter auch. Die fand, manchmal haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, schon ein bisschen hart, aber das haben sie mir nie gesagt. Also.
Lange Leine. Und du bist selber Vater?
Ja.
Ne? Hast ja auch noch einen jüngeren Teenager, wenn ich richtig informiert bin?
Eine Tochter, schon richtig erwachsen, und dann noch einen Teenager habe ich auch noch. Ja, ein sehr liebenswerter Bursche.
Hat der denn jetzt in der Pubertät mehr Lust, mit dir gemeinsame Sache zu machen, oder erkennst du dich da wieder? Ihr habt ja schon was
zusammen gemacht. Manches erkenne ich wirklich wieder vom Verhalten. Und ja, zusammen ist meine Programme auch gegangen, wobei ich ihn durchaus auch damit amüsieren konnte.
Also sie nicht verschont, weil war doch bestimmt FSK 12 oder so, wenn man das, die Filme doch auch, glaube ich, ne?
Die Filme waren noch FSK 12, mein jetziges Soloprogramm, würde ich mal sagen, ist FSK 16 eigentlich, ne?
Mindestens,
meinst du?
Ich glaube schon.
Echt?
Ist ja, so also hart. Wenn du nichts geändert hast, nee. Und ja, dann würde ich sagen mindestens 16. Aber er guckt sich das an und er verkraftet das ja auch, ne? Also
ja,
ja,
das verkraftet
Beweis.
Er sehr gut. Und,
findet er das witzig? Oder also, schämt er sich da manchmal?
Ich habe Lachen gesehen. Nö, da hat er keine Probleme mit.
Du hast mir gerade vor der Sendung erzählt, dass du ein neues Programm sogar für Hausmeister Krause jetzt schreibst. Ach wo so. Ihr schon Termine, also du spielst gerade noch ein Solo und das erste Hausmeister Krause Theaterstück, aber es wird, wie heißt es, Hausmeister Krause Armageddon?
Ja, also nur damit man nicht durcheinander kommt. Ja, wir haben jetzt Spiegelzelt in Dortmund mit voller Packung, dem Soloprogramm, was ich auch nochmal in Braunschweig spiele, ein paar Tage später. Dann habe ich erstmal wieder einen Monat Tournee, wo ich durch verschiedene Städte gehe mit meinem Hausmeister Krause Ensemble-Programm. Hausmeister Krause, du lebst nur zweimal. Das machen wir jetzt zum letzten Mal, erstmal vorläufig. Und dann haben wir den ganzen November nochmal Soloprogramm, aber dann kommt was Neues. Also nach diesen Touren mit dem Solo und mit dem Ensembleprogramm, die quer durch Deutschland gehen, haben wir dann etwas Neues, nämlich das Stück Hausmeister Krause Armageddon. Das ist der Teil 2 von den Krause Theaterstücken. Hier gehen wir zurück in der Zeit, wo die Kids noch um die 20 sind oder 18. Und die zu Hause hängen geblieben sind und die Eltern jetzt schon nicht mehr daran glauben, dass sie jemals noch mal irgendwie ein Berufsleben gestalten werden, was ja auch sehr realistisch ist bei den beiden. Und es entwickelt sich eine Geschichte, die für Krause der Weltuntergang ist. Ne? Und das ist auch wieder 100 Minuten Spaß.
Das klingt fast so, als wärst du schon recht weit mit dem Text und so.
Der Text ist schon so echt? Gut wie fertig. Weil wir müssen jetzt im November, Mitte November, wenn wir mit der Tour fertig sind, dann bis Mitte Dezember werden wir proben. Und dann kommen wir raus in Bielefeld, wo wir das zum ersten Mal spielen werden, in der Komödie, ein paar Wochen. Und dann geht es nach Dresden in die Komödie, auch ein paar Wochen. Und dann geht es nochmal nach Karlsruhe. Dann nach Düsseldorf ins Theater an der Kö und auch nach Bonn in Kontrakreis. Das ist erstmal unser Programm für 27.
Hört sich sehr strukturiert an. Ich kenne viele Comedians, die verkaufen, dann haben eigentlich noch gar keinen Programmtitel. Ne? Heißt erstmal neues Programm und dann geht es irgendwann ans Schreiben, wenn der Druck kommt vom Kalender, dass die Termine da. Aber klar, mit dem Ensemblestück, die werden das ja von dir auch erwarten, vielleicht aber auch gewohnt sein.
So ist es. Du kannst nicht einfach denen sagen, ja, wir spielen was und 3 Wochen vorher die Texte schicken. Das würden sie nicht so toll finden.
Im Ruhrgebiet werdet ihr auch spielen, meinst du? Weißt, oder?
Wir kommen nochmal nach Essen, nochmal.
Ruhrgebiet muss wahrscheinlich auch sein, oder? Ich könnte mir vorstellen, also nehme ich es auch wahr, bei mir war es früher auch so und vor allen Dingen bei den Jungs, dass die Fanbase immer noch groß ist. Also Ruhrgebiet kannst du nicht auslassen, oder?
Nein, um Gottes Willen. Haben wir ja auch viel, das Stück Hausmeister Krause, du lebst noch zweimal, waren wir viel im Ruhrgebiet, in verschiedenen Städten, ne? Ob das jetzt in Duisburg waren wir mehrfach, logischerweise. Ne?
Meinst du, das ist, weil man den Rheinländern ähnlich ist? Weil man sagt uns ja auch nach, diese Geselligkeit und das offene Miteinander ist ja im Rheinland eigentlich ähnlich wie im Ruhrpott, ne? Oder?
Ja, auf seine Art auch, klar. Also Rhein und Ruhr auch der Main- und Frankfurter Raum und der Osten und da geht's ganz stark ab. Dann aber auch nicht zu verachten, Norden und Süden.
Lachen die an anderen Stellen eigentlich so im Programm?
Nee,
ist dir sowas aufgefallen?
Das sind immer dieselben Stellen.
Echt?
Ob in Kiel oder in Garmisch, ob in Rostock oder in Aachen, das sind dieselben Stellen.
Und die sprechen auch gleich gut mit? So wie ich habe es ja in Düsseldorf erlebt, den Hausmeister Krause und gerade alles, was im Dackelclub passiert, konnten ja alle mit aufsagen, ne? Und verkleiden sich teilweise.
Ja, wenn ich so einen Spruch bringe, einen Spruch, den die Leute aus dem Programm kennen, alles für den Dark, alles für den Club, unser Leben für den Jute Hund, ne? Ja, dann ist Krause natürlich, da sind sie dabei. Und die kommen auch mit diesen Hüten und die kommen auch mit dem Kittel manchmal in die Vorstellung, also jetzt nicht alle, aber ein paar gibt es immer wieder. Ich hatte auch mal einen ganzen Hausmeisterclub von echten Hausmeistern. Da kamen da 10 verschiedene Hausmeister, alle in diesem Ding. Das war natürlich super lustig. Ne? Haben wir schöne Fotos von gemacht.
Kriegst du nicht auch Geschenke?
Oder Tommy, kriege ich auch. Tommy mit der Budemütze kommen auch manche in diesen Kostümen, die man aus den Filmen noch kennt. Ne?
Aber sind die Pudelmütze aufhaben, auch andere Typen als die eher so einen Hut aufsetzen?
Also. Tendenziell sind die vielleicht ein bisschen jünger, die Mützen aufsetzen. Ne?
Mhm. Fangeschenke?
Fangeschenke habe ich immer mal wieder so was Dackelartiges, irgendwas, was mit dem Dackel zu tun hat. Dackel ja das Kulttier ist. Witzigerweise im Augenblick ist ja auch so ein Dackelboom. Egal wo ich hingehe, auf Instagram, auf Social Medias, überall tauchen Dackel plötzlich auf.
Wir haben unsere schäbigen Fragen.
Ja.
Und eine weiß ich, nämlich die zielt genau auf das Tier, nämlich ab, ob du eigentlich so tierlieb bist, wie man meinen würde bei dem Krause. Der Dackel wurde verehrt. Andere Tiere hatten in deinen Filmen ja eine erstaunlich geringe Lebenserwartung. Wie erklärst du diese Doppelmoral? Du weißt, worauf ich anspiele. Dass du den Dackel so verehrt hast als Herr Krause, aber in den Filmen voll normal und auch im Ballermann 6 gehen ja so einige Tiere. Ich weiß, die Katze wird überfahren, der kleine weiße Hund von der Porsche-Frau überlebt das auch nicht, den Werkstattaufenthalt.
Das ist doch
muss
die Gerechtigkeit.
Das so grausam sein, frage ich mich.
Ja, ich meine, das kommt immer darauf an, wie man es präsentiert.
Ja, also, das war ja ganz schön hart. Also ich leide, muss ich sowieso an der Stelle mal sagen, ich leide, wenn ich diese Filme sehe. Ich finde die stellenweise witzig, aber ich habe richtig Puls, wenn ich sehe, was alles kaputt geht, was denen alles zustößt. Jede noch eine Misere obendrauf. Ich kann das nur ganz schwer ertragen, weil ich aber ja auch dazu, ich habe immer gerne alles ordentlich strukturiert und es sehe schon vorher, was kann passieren und wie kann ich das vermeiden. Und bei den beiden, also es war für mich
das
auch
ist
jetzt,
ja das Schöne ist ja bei ihnen, erstmal, die machen das ja nicht absichtlich, das sind ja keine Sadisten,
ja,
sondern sie sind einfach nur ein bisschen dumm. Das heißt, sie sind gut drauf, super gut drauf, sie sind auch menschenfreundlich, sie sind lieb, ihnen steht das Wasser immer bis hierhin, die haben nichts. Es passiert ihnen einfach aus Doofheit und darum nimmt man das auch nicht böse und nicht ernst, weil du sagst nur einfach, oh mein Gott, das sind zwei Katastrophenkasper, ne? Und bei den Tieren, wenn du natürlich hingehst, da ist ein Laster über einer Katze gefahren. Du siehst ja nicht die Katze wirklich, wie die das aussehen würde, wenn du sowas sehen würdest, ganz grausam. Du siehst ja einfach nur irgendwie so wie so ein Löwenfell, was auf dem Boden liegt, ne? Du siehst so, oh, arme Mietzi, Katze, ne? Warum machst du das? Warum bist du da? Bist du doch keine Straße, Katze, sagte Mario, ne? Und da lachen die Leute natürlich alle sich kaputt, weil du weißt ja auch, da wartet das Frauchen, was total vernarrt ist in die Katze, ne? Und du weißt, oh Gott, jetzt wird's was geben. Ne?
Ja, das als Tierfreund tut das schon weh. Was ist anstrengender, 5-mal pro Woche den Krause spielen oder einmal morgens vor 10 Uhr schon arbeiten?
Das kommt darauf an, wie lange ich den Krause dann spielen müsste. Also einmal in der Woche vor 10 Uhr aufzustehen, wäre jetzt nicht so schlimm für mich. Aber 5-mal unangebracht.
Ja. Die Fangeschenke haben wir schon gemacht. Welche deiner Figuren riecht am schlimmsten?
Ja, das kann ja nur der Heinz Krumpholz sein.
Ist so.
dem sieht man das ja praktisch an. Also der sieht schon so unästhetisch und so schrecklich aus. Ich freue mich schon immer auf die Rolle, wenn ich rauskomme, weil du denkst ja erstmal, oh, der da, ne? Vor allen Dingen, weil, wenn ich so spiele, live, gibt es immer noch viele Leute, die haben diese Figur noch nie auf der Bühne so gesehen. Also die ganze Szene, so schrecklich, wie sie sich entwickelt. Und die, also viele sagen, ah, das ist doch der eine aus dem Film, ne? Ah ja, der. Aber auf der Bühne, da wird sie auf die Spitze getrieben.
Maximum. Ist der nicht vor der Pause? Oder ziemlich unmittelbar vor der Pause?
Ziemlich, nicht direkt unmittelbar, aber ziemlich vor der Pause.
Kann sich der Magen noch einmal erholen, wenn man dann noch eine Laugenbrezel bestellen will? Also es war schon grenzwertig.
Ja, ne? Das war natürlich grenzwertig. Es ist, aber die Leute, die zerreißt es vor Lachen und vor Gruseln gleichzeitig. Ne? Und das Schlimme ist, du weißt, es gibt welche, die sind so. Ja. Die will sie nie persönlich kennenlernen.
Leider ja, aber da gibt es keinen...
Das ist im Soloprogramm, ne? Also ihr, die ihr ganz empfindlich seid, geht besser dann ins Ensembleprogramm. Armageddon ist gut für euch, Hausmanns Krause lebt noch zweimal, ist auch gut für euch. Volle Packung ist halt volle Packung, ne?
Wie viel, apropos ekelig, wie viel müsste RTL bezahlen, damit du doch ins Dschungelcamp gehst?
Ach, ich habe ja nichts gegen das Dschungelcamp. Ich habe da manchmal so vielleicht mal 2-3 Minuten amüsiert reingeschaut. Ich kann das nur nicht so lang verfolgen, weil die Leute reden dann ja einfach irgendwie daher. Ne? Am Anfang hat man ja nochmal gesehen, dass sie irgendwie was verschlucken hier. Apropos Tiere, das muss doch entsetzt sein. Die essen doch manchmal lebendige Würmer.
Ja, bei den Dschungelprüfungen gucke ich auch nicht so gerne.
Das ist doch viel grausamer als... Bei uns war das doch alles nur hergestellt.
Ja, aber mit dem Tier, mit diesem Hund fühle ich schon mehr mit, wenn der war ja komplett verbrannt. Ja, oder das, nee, also dann würde ich beim Dschungelcamp eher kurz mit dem Hund um den Block gehen, wenn die Dschungelprüfung ist.
Also die Würmer aber, würdest du opfern, ja?
Meinst du, wenn
aber
der,
die süßen glaub, kleinen Tiere, nee.
Nee, der Krause im Dschungelcamp, den kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, so als Campchef und so, der wird doch da durchgreifen, ne?
Der Krause... Im Dschungelcamp durchgreifen. Nein, das, ich glaube, damit wäre Restus können, überfordert. Ne?
Der Hitze, nee, weiß
der
ich
Dreck,
nicht.
Der dreckige Dreck, dann was
aber
esst
der
überhaupt?
Der wird für Ordnung sorgen.
Ja.
Ich finde, der könnte es zum König machen. Also du meinst, keine Gage zieht dich da wirklich jemals rein oder würdest du schon nochmal drüber nachdenken?
Ich will ehrlich sein, also ich meine, ab einer bestimmten Summe würde ich sagen, naja gut, also ich sag mal, ich bin halt, ich würde normalerweise in so eine, ja, wie nennt man das immer, diese
Format?
Ja, wie nennt man dieses Format immer? Das sind ja diese
Trash?
Ja, Trash sowieso, aber egal. Auf jeden Fall kommen ja Reality-Shows, weil ich wüsste dann oft vielleicht gar nicht, was ich erzählen sollte. Oder ich bin privat ja auch ziemlich normal. Also meine Figuren sind extrem. Die sind wirklich auf der Bühne, tobe ich mich aus und garniere den Leuten Verrücktheiten, extreme Figuren, vor allen Dingen in meinem Soloprogramm, wo du auch manchmal sagst, mein Gott, was macht der da? Aber privat, naja, wir kennen uns schon ein bisschen, da würdest du ja auch nicht sagen, der ist ja so auffällig, der ist ja so crazy oder was weiß ich. Sondern also ist halt irgendwie so ein relativ normal. So schätze ich mich selbst auf jeden Fall.
Ich will
Fall
ja nichts sagen, aber diese relativ normalen, ruhigen werden oft König.
Ah.
Ich würde es mir überlegen. Hast du überhaupt mal jemals einen Auftritt nur wegen des Geldes angenommen?
Das hat es relativ wenig bei mir gegeben. Und bei mir war dann nicht so sehr die wirkliche Summe des Geldes entscheidend, sondern mehr... Wird das ein Abend, wo ich mich jetzt nicht nur zum Kasper mache, weil ich es will, sondern auch zum Kasper mache, weil das irgendwie völlig deplatziert ist, sondern ich habe mir dann immer so überlegt, ja, passt das für mich, wird das für die Leute passen? Und dann habe ich ein paar Sachen angenommen und natürlich würde ich da auch gucken bei solchen Sachen, ja, stimmt das mit dem Geld, stimmt es oder stimmt es nicht? Ne? Aber ich würde jetzt nur für das Geld einfach irgendwas machen, eher nein.
Gibt es Tage, an denen du nicht gut lustig sein kannst? Wo du dich auch mal quälst denn durch so einen Abend? Oder kannst du eigentlich, weil du es so gerne machst?
Ach so, wenn ich einen Auftritt habe und bin ansonsten am Tag schlecht drauf, das lege ich ab wie ein Anzug.
Wahnsinn.
Das heißt, das darfst du nicht anders machen. Die Leute kommen her. die haben sich darauf gefreut, auf den Abend. Die erwarten was von dir. Die erwarten nicht, dass du etwas runterspielst irgendwie, sondern du musst das mit Herz machen. Du musst das mit Energie machen. Du kannst denen nicht irgendwas auf den Tisch legen oder wie auch immer man es nennen mag. Du kannst denen nicht irgendwas abliefern, routinemäßig. Das darfst du einfach nicht und darum muss man sich das angewöhnen. Da bin ich ja nicht der Einzige. Wenn du das machst, was ich mache, dann musst du die Fähigkeit haben, deine ganzen persönlichen Befindlichkeiten musst du ablegen können, wie eine Kleidung. Und dann musst du sagen, so, jetzt diese 2 Stunden, egal was drumherum passiert, die gehören jetzt euch und Feierabend aus. Und meine privaten Befindlichkeiten, die haben hier nichts zu suchen. Und das musst du durchziehen.
Wem schuldest du noch heute einen Dank?
Ich schulde natürlich einigen Leuten Dank, ne? Wo wir eben dabei waren, der gute Jürgen von der Lippe, der das reingenommen hat, auch mit der Entschiedenheit. Ich weiß noch, wie der damalige Unterhaltungschef beinahe in Ohnmacht gefallen ist, als er das sich dann angesehen hat, was bei Jürgen gelaufen ist. Ne? Und natürlich auch meinem Regisseur, der mich da bei der Stange gehalten hat. Die Tommy-Figur, der Joachim Lang, die Tommy-Figur auszubauen. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht jemals bekannt geworden. Dann bedanken, gut, das sind jetzt die beruflichen Sachen, ne? Dann würde ich mal meinen, da würde ich jetzt mal Manager nennen, der das so die Handwerker
ist auch einer von hier um die Ecke, ne?
Ja, der kommt ja aus Unna, ne? Ja. Hier um die Ecke. Handwerker, Artist Management. Logisch, aber das sind wir jetzt bald wie bei einer Preisverleihung, wo ich dann nachher die ganze Familie und Freundeskreis auch noch durchgehe und sage, ich danke auch, ne? Und dann sind wir nachher, danke Mutter, dass du mich auf die Welt gesetzt hast, danke Vater, dass du da, also damit will ich jetzt das Publikum nicht, will ich deine Zuschauer jetzt nicht mit quälen, dass ich bis zum Letzten gehe, ne?
Ja, sprich für die Professionalität, dass die erstmal alle kommen, die in so einer 8 Mark für 20 Minuten Auspufflagerung, war das nicht ein bisschen teuer? Bei euch in der Werkstatt? 8 Mark? Auspufflagern?
Auspufflagern, das war ja schön in voll normal in dem Kinofilm. Da sind Tommy und Mario nichtsnutzig, hängen sich da und müssen eine Rechnung schreiben und dann wissen nicht genau, wie das nennen sollen, sondern erfinden dann irgendwas.
Auspuff entgeschweißt, habe ich auch noch nie
gehört. Auspuff gelagert und Auspuff Ente geschweißt. Ne?
12 Mark.
12 Mark. Und dann basteln die sich einfach so eine dicke Rechnung zusammen, ja, und finden das eigentlich aber auch okay.
Voll Chaoten. Warum gibt es eigentlich einen Mallorca-Hit von dir oder warum gibt es den noch nicht?
Gibt es in Mallorca was?
Ein Hit, so ein Song. Ich meine, Mallorca ist ja nach wie vor ein Boom, ne? Ballermann, jeder kann heutzutage mit KI eigentlich einen Malle-Song machen, Malle-Hit. Es gibt keinen, ne? Kein Tommy-Musik.
Also, ja gut, ich bin ja kein Sänger. Ne?
Man muss
also,
man auch nicht mehr sein.
Ich meine, dafür gibt es doch Mia Julia, dafür gibt es Icke Hüftgold,
kennst
dafür gibt es den Mickey und den, die ganze Truppe. Und ja, ich war auf Mallorca, einmal haben sie mich, also Icke Hüftgold, Mia Julia, vor Jahren schon, haben sie mich nach Mallorca nochmal rübergeholt. Und dann haben sie, ich glaube, da hatte auch der Film, der Film Ballermann 6 hatte da, glaube ich, auch Jubiläum. Und haben mich zur Eröffnung der Saison, haben sie mich da eingeladen. Das war echt lustig. Da hingen hunderte Leute, die diese Tommy-Weste sich angezogen haben, die sie dort extra dafür hergestellt hatten. Und die Pudelmützen auf hatten. Das war wirklich rührend.
Aber hast du nur einmal gemacht?
Das habe ich nur einmal gemacht, weil gutes. Das wäre jetzt ja nicht angemessen, dass ich es jedes Mal wieder mache.
Ich glaube, laufen würde das wahrscheinlich
schon. Ich habe mich mit beiden
schon
sehr gut verstanden. Icke ist so ein lustiger Geselle und bei allem, was er macht, was man viele gar nicht ahnen, doch ein ziemlicher Profi. Und Mia Julia ist überaus herzlich und irgendwie trotz ihrem ganzen Bekanntheitsgrades ist sie irgendwie immer so Girl Next Door, was ich ja immer so schön finde. Girl Next Door ist ja mein Ideal.
Was würdest du aus heutiger Sicht jetzt fast 40 Jahre später dem Tom von damals gerne sagen?
Oh mein Gott, dem hätte ich eine Menge zu sagen. aber das führt jetzt zu weit. Aber wenn es das Berufliche angeht, da weiß ich jetzt nicht genau, was könnte
vielleicht
ich dem jetzt
ja
sagen?
Was für
weil wenn du es noch
die
nicht
heute
selbst
kommen,
erfahren hast, du machst ja deine Erfahrung Stück für Stück. Du kannst einem zwar verbal sagen, geht das so, so, so an, mach das anders, bau das anders, spiel mit mehr Ausdruck vom Publikum. Das würde jemand, der das nicht kennt, würde das wenig helfen. Letztendlich, ich habe noch, wenn ich ganz alte Aufführungen sehe, habe ich noch total dilettantisch auch gespielt. Und erst im Nachhinein habe ich mir Sachen angeeignet, die ich erst gelernt habe mit dem Publikum zusammen. Also wo ich vor Publikum aufgetreten bin und was die Leute bewegt, worauf die abfahren und, und. Ja.
Aber wären das nur handwerkliche Dinge, nichts, was du für diesen Weg, ich meine, das hast du dir ja damals nicht erträumen lassen wahrscheinlich, ne?
Dass überhaupt nicht. Ich habe nie gedacht, dass ich das angefangen habe, dass ich da jemals von hätte leben können. Das war gar nicht so. Vielleicht ist es auch deswegen, warum es geklappt hat, weil ich sehr locker angegangen bin. Ich bin aus Spaß an der Sache angegangen. Ich habe am Anfang, habe ich nur mit meinem alten Freund Konrad Kopper, der hatte mich auf die Idee gebracht, Sohn eines Philosophieprofessors und sehr, sehr hochintelligenter Mann. Der war schon ein bisschen weiter als ich im Kopf damals. Und der hat mich dazu animiert, sowas zu machen. Er sagt, komm, lass mal so ein Programm machen. Der hatte immer so Ideen, ne? Und ich war erstmal nur so der Mitläufer eigentlich. Und der war auch erstmal viel präsenter auch auf der Bühne, weil der war auch frecher und. Und der Konrad, ja, der hat mich da eigentlich hingeführt dadurch. Dann sind wir bei der Studiobühne der Uni, haben wir gemacht. Wir haben damals gar kein Geld damit verdient, sondern wir haben ab und zu sowas sehr dilettantisches Programm zusammengeschustert und haben meinetwegen in der Kneipe vor vielleicht 40 Freunden und Freunden von Freunden, Freunden von Freunden von Freunden, haben wir einfach was zum Besten gegeben. Da war gar keine Rede von Geld dafür verdienen. Die haben viel gelacht und doch war es richtig, so anzufangen, weil dann sind wir erstmal auf die Idee gekommen, dass man das ausbauen könnte, weil wir einfach gemerkt haben, wir können Leute zum Lachen bringen. Comedian oder Komiker zu werden, ist eine andere Sache, als wenn du Schauspieler werden willst. Du gehst es anders an. Du gehst ja nicht davon aus, dass du so ein Handwerk erstmal lernst, um irgendwas zu spielen, was eine Regisseurin oder ein Regisseur dir vorgibt, sondern du kommst ganz woanders her. Du stehst da und dein Ziel ist es, die Leute zu amüsieren, ganz gezielt. Und dafür musst du dir selbst was einfallen lassen. Es sei denn, du hättest jetzt einen kongenialen Autor, aber die meisten machen es dann doch irgendwie selbst. Und darum auch, ob es Helge Schneider ist, ob es Otto ist, ne? Ob es wer auch immer ist, die haben meistens kein Schauspielerei gelernt in dem Sinne. Das sind Performer, Entertainer, die kommen von einer anderen Ecke. Und das war bei mir deswegen kein Berufsziel, sondern das war aus dem Spaß geboren und Gott sei Dank auch mal ins Schwarze getroffen.
Sehr glücklicher Zufall, ne?
Ja, es ist halb Zufall, halb natürlich.
Ja, so ein paar Begegnungen, meine ich, mit Jürgen von der Lippe und so, das ist natürlich, kann man ja in dem Moment auch nicht wissen, dass der einen dann demnächst ins Fernsehen einlädt, ne? Also das sind.
Aber du musst ja andererseits wieder sagen, du musst erstmal etwas erfinden.
Na, du hast Jürgen viel selber in die Hand genommen.
Was der Jürgen auch jemals ins Programm nehmen würde. Das ja. Musst du aber erstmal haben. Ja, das darf stimmt. Man nicht vergessen.
Es war bei dir, glaube ich, dann ein glückliches Zusammenspiel, wollen wir uns darauf einigen, dass das so gut geklappt hat und so lange läuft. 22. September in Dortmund im Spiegelzelt.
Ne? Jawohl.
Genau, wir erscheinen ja jetzt schon bald. Also ich glaube, wenn es noch Karten gibt, ist ein schöner Biergarten, kannst du dich auch drauf freuen, wenn es das Olpe-Teil nicht mehr gibt, eine schöne Location in Dortmund auf Phoenix West.
Dann drei Tage später in Braunschweig.
Ja, wenn uns in Braunschweig Komödie. Einer hört, dann
muss
ich das auch
hört,
noch
wenn
anbieten.
Es soweit, okay, du hast ja gesagt, ihr seid jetzt national
schon. Wir sind selbst überrascht, von wo überall zugeguckt wird. Deswegen auch gerne der Appell, weitersagen, teilen, folgen, empfehlen. Wir haben jede Woche einen anderen spannenden Gast hier, dass du jetzt vor deinem Auftritt hier vorbeigeschaut hast. Vielen Dank, Tom, für deinen Besuch.
Nicht zu danken. Und ich freue mich, wenn ich manche von euch auf der Tournee sehe, zum letzten Mal. Im Oktober noch mal eine Tournee mit Hausmeister Krause lebst, nur zweimal unser Ensemblestück, ein herrliches Krause-Drama.
Ja, macht euch auf was gefasst.
Oh ja.